SWR Kultur. Gespräch.
Mit Christine Hartauer und zu Gast ist Sophia Fritz. Schön, dass du hier bist. Herzlich willkommen.
Hallo, schön hier zu sein.
Sophia, du hast dieses Jahr einen Spiegel-Bestseller veröffentlicht. Ein Buch, das viel Aufmerksamkeit erhalten hat, mit einem Titel, der auch bei mir erstmal für Stirnrunzeln gesorgt hat, nämlich Toxische Weiblichkeit. Was verstehst du darunter? Was meinst du mit toxischer Weiblichkeit?
Ich habe mir für das Buch, habe ich diesen Slogan so benutzt, dass ich gesagt habe, wo ordnen wir uns in Beziehungen über oder unter einer anderen Person ein? Wo ist es uns nicht möglich, auf Augenhöhe miteinander umzugehen? Und wo wird durch diese Kommunikation so die Beziehung dann auch gestört und könnte besser sein?
Ist das ein Begriff, den du gefunden hast, so, weil du einfach das beobachtet hast und dafür dann einen Begriff gefunden hast? Oder woher kommt so dieser Ausdruck auch toxische Weiblichkeit?
Also toxische Männlichkeit kennen wir ja schon seit ein paar Jahren. Und
vielleicht müssen wir das an der Stelle nochmal kurz erklären. Das ist also toxisch giftig und toxische Männlichkeit, Männer, die damit sich selbst und auch anderen schaden? Oder wie würdest du das erklären?
Ich würde sagen, dass es ein Bild von Männlichkeit gibt, das oft zu dysfunktionalen Beziehungen führen kann. Und zwar sowohl mit einem selbst, also mit der Beziehung zum eigenen Ich, als auch in Beziehung mit anderen, vor allem mit anderen Frauen, aber auch mit anderen Männern. Genauso gibt es aber auch für die weibliche Prägung dysfunktionale Glaubenssätze, die uns nicht gut tun oder dass wir Sachen auf eine bestimmte Art und Weise machen als Frauen, die weder uns noch anderen Leuten gut tun.
Also war das dann etwas, was du abgeleitet hast gegenüber der toxischen Männlichkeit?
Es war so, dass ich den Begriff gelesen habe, irgendwie im Internet vor 2 Jahren und so ein ganz starkes Unbehagen gefühlt habe, dass nach diesen Jahren, wo wir uns so sehr auf diese männliche Prägung fokussiert haben und auch auf Kritik an männlicher Prägung, an alten weißen Männern, an Mansplaining, Manspreading, also wenn Männer zu viel Raum einnehmen oder Sachen erklären, die Frauen vielleicht auch wissen. Und es macht für mich Sinn, dass nach den Jahren dieser Kritik die Debatte umschwenkt und eben auch die Frauen so in den Fokus rückt. Und was mir ein Unbehagen bereitet hat, war erstmal die Angst davor oder die Befürchtung, dass das aus einer frauenfeindlichen Ecke kommen kann. Also wahrscheinlich von Männern, die in ihrem Stolz gekränkt sind oder sich angegriffen fühlen in ihrer Männlichkeit und eben sagen, nee, es sind doch die Frauen schuld.
Waren das auch die Orte, wo du im Internet dann auch von toxischer Weiblichkeit gelesen hast?
Ja, vor 2 Jahren schon. Und das andere, was mir dieses Unbehagen bereitet hat, war so ein Störgefühl, weil ich gespürt habe, ich weiß gar nicht, ob ich selber toxisch weiblich bin. Ich kann nicht genau den Finger drauflegen und ich wäre gern entspannt mit dem Begriff gewesen, dass ich gewusst hätte, ich bin es oder ich bin es irgendwie zu 10% oder ich habe es durchgearbeitet und es ist für mich okay, das zu sein, aber ich konnte es nicht ganz sagen und deswegen dachte ich, bevor der Begriff jetzt kommt und von frauenfeindlichen Männern oder Menschen irgendwie benutzt und auch instrumentalisiert wird, müssen wir ihn uns feministisch aneignen und so selbstverantwortlich als Frauen in die Hand nehmen und sagen, wo können wir Verantwortung oder mehr Verantwortung für unser Handeln übernehmen und wo stoßen wir aber tatsächlich auch auf frauenfeindliche Glaubenssätze, die uns immer noch prägen und die wir vielleicht auch ablegen können kollektiv.
Ja, frauenfeindliche Aussagen oder auch so Ideen, da habe ich mich, das war auch so ein bisschen das, was bei mir auch so für so ein Stirnrunzeln gesorgt hat, als ich diesen Titel gelesen habe, weil ich dachte, ach Mensch, das machen wir also wieder was falsch.
Das ist erstmal die Grundannahme oder auch das Gefühl von Täter-Opfer-Umkehr, dass man sagt, jetzt können wieder wir das eigentlich ausbessern, wo eigentlich Männer sich verändern sollten und das ist nicht meine Idee. Meine Idee ist aber, dass ich sage, wir können nicht nur die Gesellschaft verändern, wenn sich ein Geschlecht verändert. Wenn, dann müssen wir das alle kollektiv zusammen machen.
Dann lass uns doch mal gucken, was für Rollenbilder du hast, die sozusagen Typen von toxischer Weiblichkeit entsprechen. Du hast da 5 in deinem Buch herausgearbeitet. 5 Rollenbilder, bei denen sich eben toxische Weiblichkeit zeigt. Das ist zum einen das gute Mädchen, die Powerfrau, die Mutti, das Opfer und die Bitch. Und als ich diese 5 Rollenbilder im Inhaltsverzeichnis vorne gesehen habe, habe ich mich gefragt, sind es nicht auch wieder frauenfeindliche oder auch sexistische Kategorien, die man eben auch von männlicher Seite hört? Wieso ist es dann etwas, was ich in mir drin habe?
Ja, verstehe ich gut. Und es sind auf jeden Fall, also für mich waren das frauenfeindliche Fremdbezeichnungen. Nicht unbedingt offengelegt frauenfeindlich, so wie Powerfrau ja auch irgendwie als empowernd oder ermutigend gelesen werden kann. Und zeitgleich gibt's in keiner Buchhandlung ein Regal mit Powermännern. Das gibt's einfach nicht, weil wir Männern schon unterstellen, dass sie Power haben. Das heißt, irgendwas daran ist doch frauenfeindlich, auf eine Art. Und ich habe damit gearbeitet oder habe mir überlegt, mit diesen Begriffen zu arbeiten, weil ich davon ausgehe, dass wir in der frauenfeindlichen Gesellschaft von diesen Begriffen und von diesen Unterstellungen, die da mittransportiert werden, auch geprägt werden, selbst wenn wir uns von ihnen abgrenzen wollen. Also ich habe als Jugendliche keinen Rosa tragen wollen, weil ich Angst hatte, als Tussi zu gelten. Das heißt, selbst wenn ich mich irgendwie in Abgrenzung zu einem Begriff bewege und sage, ich möchte aber nie so und so und so sein, bewege ich mich trotzdem mit diesem Begriff, der prägt mich dennoch. Und ich habe immer darauf geachtet, dass ich Begriffe nehme oder so Überkategorien erstelle, wo sich die Namen immer mal wieder verändern oder die Zuschreibungen, die aber immer wieder dasselbe Phänomen beschreiben. Zum Beispiel Bitch gab es noch nicht wirklich oder ich kenne den Begriff nicht, als ich in der Schule war.
Stimmt, bei mir auch so, ja.
Aber Zicke war damals ein Begriff oder zickig sein. Und das habe ich jetzt schon seit Jahren nicht mehr gehört. Aber jetzt gibt's eben die Bitch. Und eigentlich beschreibt es dasselbe. Und vielleicht war es davor die Diva oder die Tussi. Das heißt, es gibt unterschiedliche Wörter, wir beschreiben aber dasselbe Phänomen. Es geht irgendwie nicht verloren und deswegen wollte ich gucken, was genau wird mit diesem Phänomen unterstellt, wie Frauen sind.
Welches Rollenbild ist denn dir am nächsten von diesen 5 Typen, die ich da erwähnt habe? Also das gute Mädchen, die Powerfrau, Mutti, Opfer und die Bitch.
Ich glaube, das verändert sich immer. Ich habe das jetzt öfter gehört nach den Lesungen und das liegt daran, dass das Inhaltsverzeichnis so, im Inhaltsverzeichnis sind diese Begriffe so untereinander aufgereiht und das erweckt so den Eindruck, als wäre das wie so eine Pokémon-Weiterentwicklung und man kommt irgendwie vom guten Mädchen in so eine Powerfrau plötzlich. Das war aber gar nicht die Intention dahinter. Also ich würde für mich sagen, dass ich früher, ich glaube auch tendenziell und ich glaube auch, dass das die Grundprägung von den allermeisten Frauen hier, also in meinem Umkreis irgendwie ist das gute Mädchen. Und das hat auch was mit der Kirche zu tun, mit einer christlichen Prägung, mit einer patriarchalen Prägung. Deswegen habe ich das Kapitel auch an den Anfang geholt. Und bei mir bemerke ich aber immer wieder, wie sich diese Rollen verändern. Je nachdem, wie ich mit Personen in Beziehung stehe, bin ich mehr in der Mutti drin oder jetzt im beruflichen Kontext vielleicht mehr in der Powerfrau gerade.
Das gute Mädchen, du schreibst in deinem Buch, ein gutes Mädchen zu sein, das ist eine Konditionierung. Wo bist du so konditioniert worden?
Ich glaube, das lässt sich gar nicht auf einen Ort festschreiben, sondern ist wirklich, also sozio- und kulturübergreifend so ganz subtil in mich eingeschrieben worden, aus ganz verschiedenen Blickwinkeln und von verschiedenen Seiten. Ich glaube, dass es mir als Mädchen leichter fiel, von Lehrerinnen gemocht zu werden, weil ich leise bin und freundlich und Hochzeitskleider sind heute noch weiß, standardmäßig, weil es diese Unschuld und diese Reinheit betonen soll von diesen guten Mädchen. Und dann habe ich im Buch auch vom Mom's Gaze gesprochen, als Pendant zum Male Gaze, wo es darum geht, dass man häufig von Frauen, vielleicht von der Mutter, vielleicht von einer Verkäuferin, wenn man Jeans kaufen geht, irgendwie mit 12, dass man so abgescannt wird, irgendwie von oben nach unten oder von der Oma kritische Kommentare zum eigenen Körper oder zum Bauchumfang bekommt, wie auch immer. Also dass diese Kritik an Frauen von Frauen oder an Mädchen von Frauen so auch omnipräsent ist.
Ja, der Male Gaze ist der männliche Blick. Man kennt ihn aus vielen Filmen, zum Beispiel von ja, männlichen Filmregisseuren, die vielleicht auch als ikonisch und Stars und so weiter gelten. Also auch in vielen Filmen, zum Beispiel von Alfred Hitchcock, wenn man dann sieht, der Mann, der Regisseur hat hier einen Hauptdarsteller, der guckt die Frau an und wir gucken mit dem Hauptdarsteller zusammen die Schauspielerin gerade an. Und es ist so dieser männliche Blick, der viel geprägt hat. Und du hast eben diesen Mom's Gaze erwähnt in deinem Buch. Und das, da habe ich auch gedacht, ja, solche Situationen kenne ich auch, so dass man vielleicht auch schon so manchmal so wie von außen auf sich selbst drauf guckt, weil man merkt, jetzt wird man wieder abgescannt so ein bisschen und geschaut, sitzt alles richtig, passt die Frisur, hat man nirgendwo irgendwie noch ein, weiß nicht, ein Schokofleck im Gesicht hängen und so und wagt es so auf die Straße zu gehen. Sind das solche Situationen, die du auch damit meinst?
Ja, genau. Also ich kenne das weniger von Vätern, die zu ihren Söhnen sagen, oh, der, die Hose ist aber jetzt aber vielleicht auch nicht passend gerade. Das kenne ich nicht so sehr. Und was ich dabei aber spannend fand beim Schreiben, war eben, dass es erstmal vermeintlich um eine Schönheit geht, die betont werden soll und gleichzeitig ja auch darum, dass es nicht zu schön wird. Und im Endeffekt geht es um eine Unsichtbarkeit, also um eine Angepasstheit.
Nicht auffallen.
Nicht auffallen. Also gut genug sein, um überall gemocht zu werden und aber auch nicht auffällig genug, um wieder irgendeine Form von Bedrohung darzustellen oder selber bedroht zu werden. Und Was damit vielleicht zu tun hat, ist dieses Wehrlosigkeit, also diese Wehrlosigkeit des guten Mädchens, dass ich nicht wütend werden darf, dass ich keine eigenen Grenzen haben darf, dass ich mich nicht wehren könnte im Zweifelsfall. Und ich würde das zurückleiten, also ganz grob und auch irgendwo platt gesagt, aber dass wir einfach in einem Kulturraum leben und auch immer noch geprägt sind von einem Kulturraum, der Männern früher und auch heute noch viel mehr Raum irgendwie zuspricht für Vereinzelung und für, ja, in so einer Einsamkeit trotzdem eine gute Existenz aufzubauen als Bild vom einsamen Cowboy oder als Bild vom verschrobenen Erfinder oder Napoleon. Also es gibt so einzelne Männerfiguren.
Oder sexy Junggeselle, George Clooney.
Genau. Während Frauen, die einsam oder seltsam waren, als Hexen verbrannt wurden über Jahrhunderte. Da ist eine andere Gefahr drin in dieser Einzelstellung als Frau. Ich glaube heute noch. Also ich glaube, das tragen wir zumindest heute noch mit, auch wenn diese Gefahr vielleicht gar nicht mehr so real ist.
Also eine Frau, die keine Kinder hat, die nicht verheiratet ist, die ist irgendwie, da wird man misstrauisch.
Genau, es geht also bei dem Thema Mutterschaft, aber auch, ich merke das schon, wenn ich in der Schule zum Beispiel diese symbiotischen Frauenfreundschaften oder Freundinnenschaften von HDGDL und diese...
Hab dich ganz doll lieb.
Genau, hab dich ganz schön ganz doll lieb. Und diese Freundschaftsarmbändchen und zusammen aufs Klo gehen. Also da ist so eine Symbiose irgendwie schon und so ein Gefühl von, wir müssen zusammenhalten und wir müssen uns immer verstehen und so eng zusammen sein. Und irgendwie geht das, für mich ging es in der Schulzeit auch viel darum, nicht rauszufallen, also nicht aufzufallen, sondern in dieser Symbiose irgendwie auch geschützt zu sein.
Ja, das ist so das Spektrum des guten Mädchens. Sophia, du selbst, du bist 1997 bei Tübingen geboren, eine mittelgroße Stadt im Süden Baden-Württembergs. Eine Stadt, die eben im Schwabenland liegt, die sehr protestantisch geprägt ist. Wie hat dich so auch dieses Umfeld als heranwachsende Frau geprägt? Du hast vorhin auch gesagt, die christliche Sozialisierung war auch auf jeden Fall auch ein Thema.
Die hat mich sicher sehr geprägt und ich glaube aber eben leider nicht als Frau. Das war, glaube ich, das Problem, dass es gar nicht so viele Angebote explizit für Frauen gab, sondern ich glaube, dass immer noch es irgendwie um so eine männliche Norm ging oder um so eine Norm von Angeboten, die irgendwie da ist, die jetzt aber gar nichts explizit mit Weiblichkeit oder weiblicher Sexualität oder weiblichem Aufwachsen zu tun hatte.
Wie meinst du das? Meinst du Jugendangebote, Sportangebote oder?
Genau, und auch in der Schule, also Aufklärungsunterricht hatten wir zum Beispiel wenig oder nicht und auch so weibliche Genitalorgane waren gar nicht richtig abgebildet in den Biologiebüchern. Also ich glaube, da passiert jetzt ganz, ganz viel und ich bin richtig froh, dass auch über soziale Medien sich ganz viele Leute irgendwie vernetzen können und man irgendwie zu mehr Aufklärung und auch zu feministischen Themen was lernen kann. Aber das gab es zum Beispiel auch, also ich wurde nicht feministisch gebildet, auch nicht in der Schule. Es waren sicher eine gute und eine stabile und auch nährende Kindheit und zeitgleich eine Identifikation, die, glaube ich, eher über männlich geprägte Ideale funktioniert, also über so eine Resilienz und so ein Durchhaltevermögen und gute Not, also Leistung auch und gar nicht so viel über einen inneren Kontakt mit mir selbst irgendwie.
Hattest du das Gefühl, dass du viel unter Beobachtung aufgewachsen bist? Weil so würde ich mir das vorstellen, wenn man so in diesem Bereich des Schwabenlandes aufgewachsen ist, auch eben einer mittelgroßen Stadt oder auch vielleicht nicht in der Stadt, sondern rund um die Stadt herum, die auch sehr dörflich geprägt ist, die Region. Hattest du das Gefühl, dass du als heranwachsendes Mädchen unter Beobachtung standest? Nicht nur von Eltern und LehrerInnen, sondern auch ja, von Nachbarn, Nachbarinnen und so Leuten, die man vielleicht auch gar nicht kennt, aber die im Supermarkt eben einen dann vielleicht doch mal irgendwie abscannen oder einen Kommentar geben oder irgendwie sowas.
Ich glaube, das habe ich jetzt nie so wahrgenommen. Ich würde sagen, dass es sicher war und relativ reizarm. Und was ich aber verstehe unter diesem unter Beobachtung stehen hieße für mich, gesehen zu werden, ohne ein Gefühl dafür zu bekommen, was die andere Person damit macht, dass sie mich sieht. Also ohne zu wissen, wie es der anderen Person damit geht oder was sie mir gegenüber empfindet. Also so eine, ja, irgendeine Diffusität auch in der Beziehung zu haben. Und ich glaube schon, dass die eine Rolle gespielt hat. Das hat für mich aber viel damit zu tun, dass viele Beziehungen auch, obwohl wir jetzt irgendwie im 2010 irgendwie, also 2015 habe ich Abi gemacht, so um den Dreh rum, schon relativ weit sind, aber dass trotzdem ganz viele Beziehungen außerhalb der Schule oder außerhalb meiner Freundinnenschaften hierarchisch geprägt waren. Also mit Eltern oder auch mit den Eltern von Freundinnen, mit Lehrerinnen. Es gab keinen wirklichen intergenerationellen Austausch, vor allem nicht unter Frauen. Keine Lehrerin, die mit denen irgendwie so eine Augenhöhe möglich war und auch So die Mütter von Freundinnen waren jetzt auch nicht die GesprächspartnerInnen oder ältere Nachbarinnen. Das war nicht die Ebene, wo auf einer vertrauensvollen Basis auf Augenhöhe irgendwie gesprochen werden konnte. Und dafür würde ich aber gar nicht die Menschen dort jetzt konkret in der Region verantwortlich machen. Ich kann mir vorstellen, dass wir da eigentlich das Kollektiv noch so leben, dass es einfach wenig intergenerationellen Austausch auf Augenhöhe gibt, den ich mir echt wünschen würde.
Ja, was geht verloren dadurch?
Eine Erfahrungsschätze von Frauen, glaube ich, vor allem. Also Sicherheit, Vertrauen, Referenzräume auch, dass man sagt, hast du sowas schon mal erlebt? Bin ich jetzt die erste Person, die das erlebt?
Sophia, wenn du 97 geboren bist, dann haben dich ja eigentlich so die 2010er Jahre geprägt. Mhm. So, ja, doch eigentlich so die 2000, so das Teenageralter, dann warst du so 13 und dann aufwärts. Das war ja so die Zeit von Lady Gaga und die Anfänge von Taylor Swift. Die Popkultur und toxische Weiblichkeit, wie hängt das zusammen? Wie hat es dich als heranwachsendes Mädchen oder als Teenagerin da auch ja, beeinflusst?
Ja, sehr stark. Also toxische Weiblichkeit ist ja auch ein popkultureller Begriff. Deswegen zitiere ich im Buch auch relativ viele popkulturelle Phänomene. Ich rede auch über Taylor Swift zum Beispiel. Und
das gute Mädchen wahrscheinlich.
Genau, Taylor Swift als gutes Mädchen und in der Opferrolle. Also es ist auch ganz spannend, dass ich glaube sogar noch tendenziell vor 2010, dass es da Frauen gab in der so Sternchen-Stars, die eher als Powerfrauen betitelt worden wären. Und ja, diese Idee der Frau, die eben absolut kein Opfer mehr ist, sondern selbstbestimmt und stark und frei und voller Macht irgendwie. Und da sind wir dann ja auch im Zuge der MeToo-Debatte auch irgendwie draufgekommen, dass das noch nicht stimmt. Also dass einfach patriarchale und missbräuchliche Situationen und Strukturen auch im Showbusiness noch ganz, ganz stark verankert sind. Und diese Macht, die Frauen da haben, auch auf eine Art inszeniert ist und vielleicht sogar Täter schützt. Darüber schreibe ich im Opferkapitel bei toxische Weiblichkeit, dass es für uns darum gehen muss, betroffenen Perspektiven sichtbar zu machen und auch Opfer in Anführungszeichen sichtbar zu machen und zu sagen, man ist irgendwie Opfer geworden von einem System oder von sexuellem Missbrauch. Und zeitgleich finde ich es spannend, dass diese Opferhaltung im Sinne von Abhängigkeitshaltung ganz oft romantisiert wird gerade. Also in Songtexten von Taylor Swift oder Olivia Rodrigo oder anderen Popstars heute, dass es viel um die Beziehung zu Männern geht und viel um das Leiden an Männern geht. Und da stelle ich im Buch die Frage, ob das noch weiter sein muss. Es ist ein sehr spezifisches Leiden auch irgendwie, dass alles auf diese eine Beziehung mit dem einen ausgerichtet ist. Und wenn die zerbricht, ist irgendwie alles kaputt. Und ob das nicht ein Narrativ ist, das wir langsam wirklich ablegen müssen. Und es hat trotzdem gerade so eine Hochphase.
Und das, obwohl es schon in den 90er Jahren in romantischen Komödien vorkam, also von tatsächlich Liebe oder Bridget Jones oder Sex in the City, Carrie Bradshaw, die Mr. Big hinterher träumt, dass sich das so lange gehalten hat.
Ja, genau.
Aber wenn das dann eben auch Musikerinnen waren, also um nochmal Lady Gaga oder Taylor Swift zu erwähnen oder wahrscheinlich auch noch einige andere, die du vielleicht gehört hast in deiner Jugend, die auch irgendwie bewundernswert waren, die in der Bravo als Poster mit beigelegen waren und die man trotzdem angehimmelt hat, weil sie sehr attraktiv sind und tolle Sachen machen können, diese Frauen. Ist es denn sozusagen rein toxisch oder kann man da nicht etwas von dieser unabhängigen, starken Frau auch etwas irgendwie wieder mitnehmen, vielleicht als Teenagerin oder als Heranwachsen? Also konntest du da vielleicht auch etwas Positives darin erkennen, als du eben mit dieser Popkultur aufgewachsen bist?
Ah, ich habe gerade so eine Hemmung, irgendwie überhaupt von negativ oder positiv zu sprechen. Ich glaube, es ging mir eher darum oder geht mir darum, diese Phänomene so aufzugreifen und zu verstehen, warum wir bestimmte Menschen ins Licht heben. Und was genau beneide ich an diesem Poster von Lady Gaga 2010? Was genau ist es, was ich auch haben möchte? Und bei der Powerfrau geht es mir darum, dass es ja eigentlich toll ist, Power zu haben und Macht zu haben, aber dass sie für Frauen häufig immer noch extrem konditional ist. Also immer wieder bewiesen werden muss, dass man es wert ist, diese Macht zu haben, eine Machtposition im Beruf oder Erfolg oder Geld. Also dass das nicht selbstverständlich ist, sondern immer noch bewiesen werden muss. Und dass dieser Beweis nur über Perfektion funktioniert. Also, dass ich die Allerbeste im Job sein muss und ich muss Kontrolle haben über mein Gewicht, über meine Wohnung, über meine Beziehung. Und diese Kontrolle und dieses ständige Beweisen müssen führt dann dazu, dass ich nie wirklich entspannt sein kann, sondern immer in der Form von Anspannung leben muss. Und ich zitiere im Buch von Kasia Urbaniak, für die ist die Powerfrau das gute Mädchen 2.0, weil sie sagt, dass das gute Mädchen möchte immer gemocht werden. Und was so tricky ist, ist beim guten Mädchen, ist, dass das Gutsein nie aus dem Inneren kommt. Also das gute Mädchen denkt von sich nicht, dass es gut ist und richtig so, wie es ist, sondern es muss sich immer anstrengen, um von außen gespiegelt zu bekommen. Du bist aber schön und du bist gut und du bist intelligent und du bist lustig und deswegen darfst du hier bleiben. Hm. Es geht um so ein ewiges Gefühl von fehlender Daseinsberechtigung. Und deswegen ist man immer in diesem Beweisen müssen. Genau, und dass die Powerfrau das immer noch hat, nur eben ein bisschen anders kaschiert, ein bisschen eigenständiger. Und mir geht es aber darum, oder im Buch ging es mir darum, wie können wir entspannt werden? Ich wäre gern entspannt. Ich hätte auch gern entspannte Frauen um mich herum. Und das funktioniert nicht, wenn wir diese Powerfrauenrolle einfach so dankbar annehmen.
Wie geht es dir jetzt mit deinem Buch, das eben ein großer Erfolg wurde, was auch Diskussionen angestoßen hat mit der toxischen Weiblichkeit? Bist du sozusagen auf dem Weg dahin, zur Powerfrau zu werden? Und wie beobachtest du das bei dir selbst?
Ja, also bestimmt im Sinne von, es gibt ganz viele Verhaltensmuster, gerade im Alltag oder im Alltag der letzten 3 Monate, wo ich auf diese Verhaltensweisen der Powerfrau, die ich im Buch beschreibe, zurückgreife. Und das finde ich auch nicht schlecht. Also, es geht für mich gar nicht darum zu sagen, dysfunktionale Eigenschaften müssen per se abgeschafft werden und wir dürfen nur noch perfekte Menschen sein, die sich jederzeit perfekt reguliert und ausgeglichen verhalten. Ich glaube, das ist nicht realistisch. Und es wird aber leider ein bisschen angedeutet, dass das Ziel ist durch den Titel. Also weil toxisch eben als Gegensatz zu so eine Reinheit impliziert.
Toxisch als giftig, ja.
Genau, ja. Und als wäre dann das Ziel, in so eine Reinheit zu kommen und zu detoxen. Und wenn ich dann rein bin, habe ich endlich eine Daseinsberechtigung, wenn ich perfekt bin. So, das ist, glaube ich, die Falle. Und in die möchte ich gar nicht reingehen oder nicht weiter reingehen, sondern eher, mir ging es eher um so eine radikal ehrliche Selbstbeobachtung von, wie verhalte ich mich wann, aus welchen Gründen, wem nützt das was? Was versuche ich damit zu schützen in mir? Was versuche ich anderen mitzugeben dadurch? Und das heißt, ich war jetzt mehr in der Powerfrau. Ich habe zum Beispiel aber auch gemerkt, letztens bei einer Lesung in München wurde ich gefragt, genau, wie es mir geht und wie der Erfolg jetzt war die letzten Wochen. Und ich habe gemerkt, wie ich intuitiv versuche, was Negatives erstmal, was Beschwichtigendes zu sagen.
Dich klein zu reden?
Genau, also zu sagen, oder ja, viel Stress. So. Und das fühlt sich sicherer für mich an, als zu sagen, es geht mir richtig gut damit und das Buch ist richtig erfolgreich. Das fühlt sich gefährlich an, weil es mich unterscheidet von anderen. Oder weil ich befürchte, es könnte andere kränken. Und diese Einstimmung auf andere, es könnte so ein Symptom für toxische Weiblichkeit sein.
Als du gerade beschrieben hast, wie du auf Lesungen jetzt schon, also auch mal geantwortet hast, dass du dich quasi dein Erfolg als Autorin, ich weiß nicht, wie es dir mit diesem Label jetzt auch geht, ob du da auch jetzt sozusagen selbstbewusst das sagen kannst, ich bin Autorin, so wie es dir damit geht, aber dass du dann, dich dann vielleicht auch eher erstmal klein machst und deinen Erfolg runterspielst und so weiter. Sind es dann auch Momente, wo du dich quasi eben von außen beobachtest?
Mhm.
Also wo man eigentlich 2 Dinge macht als Frau. Zum einen beobachtet man sich von außen, wie wirke ich jetzt? Mhm. So wirklich arrogant, überheblich, so selbstbewusst, gierig, wie auch immer. Mhm. Gefühle, die vielleicht bei Männern irgendwie sexy sind, weil sie für einen unabhängigen, erfolgreichen Typen stehen, aber bei Frauen irgendwie ein bisschen genau too much sind. Mhm. Und also zum einen, dass es sich von außen beobachtet und das andere, denkst du dann auch mit, wie der andere reagieren könnte? Vielleicht steht da jetzt gerade ein Mensch vor dir, die auch gerne Autorin wäre und die so nicht so erfolgreich ist und du könntest sie verletzen, wenn du mit deinem Erfolg prahlst und so weiter. Mhm. Sind es dann so 2 Gedankenebenen, die gleichzeitig sich abspielen, wenn du auf so eine einfache Frage, Sophia, wie geht's dir jetzt nach der Buchveröffentlichung und auf so eine einfache Frage antworten musst?
Mhm. Ja, total gut zusammengefasst. Ich glaube schon. Ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Teil davon. Und zeitgleich eine andere Ebene, die jetzt weniger mit der Geschlechteridentifikation zu tun hat, auf einer ganz menschlichen Ebene bin ich auch wirklich froh darum, dass ich merke, dass ich kann mich jetzt als Autorin bezeichnen. Und gleichzeitig merke ich, es hat gar nichts mit mir zu tun. jetzt mit mir im Kern als Sophia ist es nicht relevant, ob das Buch gerade super läuft, ob es auf einer Bestsellerliste ist, ob es jetzt nicht gelesen wird. Für mich im Kern ist das irrelevant. Und das ist total befreiend. Das ist richtig schön. Und das hat aber auch was damit zu tun, dass eben im Rest vom Leben so existenzielle Dinge passieren, also so Todesfälle oder Todesfälle, Geburten, irgendwie, also wo das Leben so wirklich stattfindet. Und ich bin immer wieder froh um diese Momente, auch wenn sie furchtbar sind, gerade im Falle von Todesfällen, aber um das wieder einzurelativieren von wer bin ich und wo hänge ich meine Identifikation dran. Und das heißt, auf der Geschlechterebene, wenn ich jetzt total in der Rolle drin bin, als Frau und auch als Autorin und in dieser Berufswelt, dann sind das eins zu eins die Gedanken, wo ich glaube unterbewusst abspiele von wie komme ich gerade am sympathischsten rüber, wie bin ich am harmlosesten für alle, wie bin ich am nahbarsten, mit welchen Antworten. Und zeitgleich auf einer tieferen Ebene ist es, glaube ich, auch wirklich gerade eine Desidentifikation damit. Also ich will mich auch gar nicht so sehr als Autorin sehen, weil ich so merke, das kann sich ja auch, also vielleicht habe ich Lust, Bademeisterin zu werden oder so. Dann möchte ich diesen Weg noch offen haben.
Sie hören SWR Kulturgespräch und zu Gast ist die Autorin Sophia Fritz, aber eben nicht nur Autorin. Du hättest ja auch Alternativen, weil du hast auch noch zwei Ausbildungen gemacht. Du bist ausgebildete Sterbebegleiterin und Tantra-Masseurin. Wie kam es dazu?
Also die Sterbebegleitung kam zuerst und das hat mich ganz früh schon interessiert. Ich glaube mit 17 oder 18 habe ich mich da zum Infokurs angemeldet. Und damals irgendwie aus einer pragmatischen Perspektive, also auch aus einer naiven Perspektive, dass ich dachte, okay, ich werde irgendwann sterben. Das wird 100% passieren. Und dann kann ich mich ja einfach jetzt schon damit auseinandersetzen. Und dann, wenn ich das gemacht habe, dann werde ich keine Angst mehr davor haben müssen.
Und war es so?
Nein, natürlich nicht. Ich glaube, nee, war es nicht so. Es hat mir aber trotzdem ganz arg geholfen.
Und inwiefern? Und du hast einen Hospiz gemacht, oder diese Ausbildung zur Sterbebegleiterin?
Genau, einmal in Rottenburg und dann in München. Ja, es hat mir in dem Sinne geholfen, dass es tatsächlich der erste Raum war, den ich bewusst als intergenerationellen Austauschraum wahrgenommen habe, wo eben vor allem ältere Frauen und ich war die Jüngste, aber auch jüngere Frauen irgendwie wirklich im Austausch miteinander waren, auf Augenhöhe miteinander gesprochen haben. Und zeitgleich war es der erste Raum, der mir diesen Handlungsansatz von einem absichtslosen Dasein, also eben keinen Handlungsansatz, sondern so eine Haltung, eine innere Haltung von einem absichtslosen Dasein so mitgegeben hat. Weil man als Ehrenamtliche im Hospiz ja gar nichts mehr machen muss. Also ich helfe vielleicht bei der Essenseingabe, aber ansonsten bin ich nur da oder sind Ehrenamtliche nur da, um da zu sein, um zuzuhören, wenn jemand erzählen möchte oder um einfach zu schweigen oder Plätzchen zu backen oder zusammen Fernsehen zu schauen oder jemanden mit raus zu begleiten zum Rauchen oder so. Und es muss nichts mehr gerettet werden oder geheilt werden. Es geht nur noch um so ein Bezeugen. Das war für mich so erdend und so zentrierend und so menschlich, also dass darin dann so eine Begegnung stattfinden kann. Das hat mir enorm geholfen und das war dann tatsächlich auch der Impuls, in die Tantra-Massage zu gehen, also die Ausbildung dazu anzufangen. Und Tantra ist kein geschützter Begriff in Deutschland, deswegen erkläre ich das gerne. Das hat nichts mit Sex zu tun, sondern ist, wenn es professionell ausgeführt wird, und dafür empfehle ich TMV-Massagen vom Tantra-Massageverband, dann sind das so 1,5 bis 2,5-stündige Massagen, in denen der ganze Körper berührt wird und eben der Intimpart nicht ausgeschlossen wird, der Intimbereich. Es geht aber nicht um einen Höhepunkt, obwohl Lust auch da sein darf, sondern es geht um dieses absichtslose Berühren und gucken, was ist da gerade. Also was ist da, wenn ich einfach nur das Herz gehalten bekomme und den Intimbereich, was ist da überhaupt und wie ist es da berührt zu werden, wie ist es am Bein berührt zu werden und dafür Zeit zu bekommen, um da in diese Empfindungen reinzugehen. Und es kann Lust da sein, es kann aber genauso gut Trauer da sein oder Enttäuschung oder Erschöpfung oder Missbrauchserfahrungen oder Lust oder Albernheit oder so. Es kann einfach alles da sein und Ja, deswegen haben die beiden Ausbildungen, obwohl die so erstmal so gegensätzlich klingen, für mich total viel miteinander zu tun gehabt.
Also ich habe mir eigentlich gedacht, als ich mich auf dieses Gespräch vorbereitet habe, warum diese beiden Richtungen, Tod und Körper oder Tod und Lust, also Lust nicht nur im erotischen Sinne, sondern auch Lust sozusagen am Körper spüren. So. Und aber jetzt, wo du es gerade schilderst und erklärst, habe ich das Gefühl, es geht eher ums Leben, also das Leben an sich.
Ja, genau. Und das Leben auch zu bezeugen, so wie es gerade da ist. Und eben auch im Sterben. Also das Sterben ist ja nicht was, es ist natürlich mystisch, aber ich glaube, wir mystifizieren es auch viel zu sehr. Und das sind einfach Menschen, die immer noch leben bis zum Ende.
Und du hast das eben begleitet als Sterbebegleiterin im Hospiz. Also da ging es eigentlich um diese Momente des Lebendigseins und nicht um den Vorausblick, dann irgendwie irgendwann zu sterben.
Genau.
Ja. Aber was mir auch aufgefallen ist bei diesen beiden Berufen, das sind ja auch Berufe, die eben beide sehr viel mit Menschen arbeiten und nah am Menschen dran sind. Also die Tantra-Masseurin, die eben wirklich Körper berührt, Körper massiert, als Sterbebegleiterin bist du nah dran an Menschen, hilfst ihnen in Situationen, die sie vielleicht selber nicht mehr bewältigen können. Da muss man auch körperlich, glaube ich, auch einfach mal sehr nahe drankommen. Und dann habe ich mich gefragt, sind das aber nicht wieder so Qualitäten, die du mitgebracht hast in deinen Ausbildungen als Frau, die eben auch toxisch weiblich sind? Nämlich dieses Pflegende, dieses sich Kümmernde?
Also du meinst, es sind so ganz explizite Care-Berufe.
Genau, pflegende Berufe, ja.
Das stimmt. Und das ist für mich aber auch eine ganz hohe Lebensqualität, in diese Begegnungen gehen zu können und für andere Menschen da sein zu können. Also das Leben wäre so viel kälter und einsamer, glaube ich, wenn mir das nicht möglich wäre. Und ich verstehe, dass wir da gerade auf einer politischen Ebene eine Opferhaltung einnehmen als Frauen und sagen, Care-Arbeit muss bezahlt werden. Und es geht auch um eine Ausbeutung in dieser Arbeit und um eine Nicht-Anerkennung gesellschaftlich. Zeitgleich möchte ich da einen Reichtum betonen, ohne abzusprechen, dass wir politische Veränderungen brauchen und dass es um mehr Wertschätzung gehen muss in der Care-Arbeit. Mir würde das gar nichts geben, als Banker irgendwo zu sitzen und irgendwie mit 50 an der Leberzirrhose zu sterben und meine Kinder nicht zu sehen und überhaupt kein Gefühl für andere Menschen zu haben, was jetzt tendenziell männlich geprägt wäre für mich. Also da auch die Armut zu erkennen, in der Männer mit Macht vielleicht mehr drin sind. In der Spracharmut, in der Liebesarmut, in der Armut, was Mitgefühl angeht, was Gesehenwerden angeht. Und da auch zu sagen, das ist gar nichts, was ich anstrebe. Und auch wenn wir mehr Wertschätzung brauchen für Care-Arbeit, ist es ja auch toll, in so eine Zwischenmenschlichkeit und in so Resonanzräume irgendwie einzutreten.
Muss man da vielleicht auch differenzieren? Also wenn du beschreibst, dass zur toxischen Weiblichkeit so eine gewisse Form der Unterwürfigkeit gehört, dieses als Frau eben nicht auf eigene Bedürfnisse achten und diese formulieren, sondern eher sich in das Gegenüber einfühlen und antizipieren, was jetzt für das Gegenüber eigentlich besser wäre, also so als eine kleine Auswahl von toxischen weiblichen Verhaltensweisen, muss man da vielleicht auch differenzieren zwischen dem, was man eben im Privaten an solchen Verhaltensweisen aufweist als Frau und eben das, was eben einfach notwendig ist in Care-Berufen, in pflegenden Berufen.
Ja, und vielleicht geht es auch mehr um eine innere Haltung und darin, ob das jetzt gerade toxisch ist oder nicht. Also pflege ich die Beziehung, weil mir andere Menschen wichtig sind und weil ich gerade im Mitgefühl bin und weil ich mich gerade auf die andere Person einstimmen kann. Und bin ich dabei gelassen und irgendwie gut geerdet und kann gut trotzdem mich mitspüren und mich mitbekommen? Oder bin ich die ganze Zeit bei der anderen Person, spüre mich überhaupt nicht in und bin die ganze Zeit in so einer Angst, verlassen zu werden. So, und das kann sich nach außen wahrscheinlich gleich abzeichnen, aber nach innen macht das einen riesigen Unterschied. Und ich glaube, dass wir tendenziell erstmal mehr Möglichkeiten bekommen und dass es tendenziell für uns einfacher ist, die eigenen Bedürfnisse nicht mitzubekommen. Und auch in der Schule schon so ein Stolz darin zu entwickeln, viel aushalten zu können. Also die besten Noten zu schreiben, lange zu lernen, lange stillsitzen zu können. Also gegen den eigenen Körper, gegen die eigenen Impulse zu handeln, um damit irgendwie von außen gemocht zu werden, gute Noten zu bekommen, ein gutes Jobangebot. Also ich glaube, da sind wir Männer wie Frauen eigentlich ähnlich geprägt. Und dass wir da vielleicht mehr gesellschaftliche Angebote und Entwicklungsmöglichkeiten auch brauchen, um überhaupt zu lernen, wie bekomme ich mich denn mit? wie kann ich denn dieses diffuse Gefühl in mir differenzieren und sagen, ah, das ist gerade Scham und das ist gerade Trauer und das ist Angst. Und wie schaffen wir dafür die Möglichkeiten?
Ja, weil so ist es ja eigentlich ein individuelles Problem.
Mhm.
Aber eigentlich ja auch wieder nicht, weil wir ja alle in derselben Gesellschaft leben und die ist nun mal patriarchal geprägt.
Genau.
Und also wie schaffen wir das denn, solche Verhaltensweisen abzulegen, toxische Verhaltensweisen, ohne dass man irgendwie wieder an sich selbst arbeiten muss und es bei einer individuellen Angelegenheit bleibt?
Ja, gute Frage. Für mich hatte das also beim Schreiben auch im Prozess ganz viel mit Beschämung zu tun. Also es war mir ganz wichtig, nicht zu beschämen. Und zwar weder mich, noch andere Frauen, noch andere Männer. Und ich finde, das ist was wir jetzt im Diskurs um toxische Männlichkeit nicht so sehr beachtet haben. Da sind wir immer viel mit Beschämung gearbeitet und tun es immer noch und sagen, also so Wörter wie Männerloll oder Männertrash oder so Witze über Männer und diese Verachtung gegenüber alten weißen Männern. Also da springt so viel Verachtung auch mit. Also für die es ganz, ganz viele Gründe gibt und auch eine berechtigte Wut. Und zeitgleich glaube ich, dass Verachtung und Spott und Beschämung nie zu einer Heilung führen können. Es kann nicht passieren. Und deswegen war mein Ansatz, jetzt bei toxischer Weiblichkeit zu schauen, wie können wir ganz unerschrocken Sachen aufdecken und zeitgleich nicht in eine Beschämung gehen. Und das bedeutet für mich aber auch, meine eigenen Eigenschaften nicht zu beschämen und nicht zu sagen, das müsste anders sein bei mir. Und ich gucke da mit so einer Panik irgendwie auf meine eigene Fehlerhaftigkeit, sondern eher mit so einer Neugierde zu sagen, interessant, und ich kann der schlechteste Mensch der Welt sein und ich habe trotzdem eine Daseinsberechtigung. Ist trotzdem okay, dass ich hier bin gerade. Und da in so eine Entspannung zu finden und eher aus dieser Neugier raus in eine Ehrlichkeit zu kommen.
Und würdest du sagen, das ist etwas, was man mit sich ausmacht? Oder auch etwas, wo man durchaus auch mal andere darauf hinweisen kann, wenn man das zum Beispiel eben in seinem Umkreis beobachtet?
Ich fände das richtig schön, wenn das was Kollektives ist. Und eben, ich glaube, wenn das aus einer Vereinzelung raus passiert, dann eben aus Scham, weil man sagt, die anderen sollen nicht mitbekommen, wie böse ich eigentlich bin oder wie missgünstig oder wie unsicher oder wie ängstlich. Und ich würde mich total freuen, wenn wir darüber, das ist ja alles menschlich, wenn wir darüber mit anderen sprechen könnten. Und ich freue mich vor allem, damit hatte ich nicht gerechnet, aber ich habe es mir sehr gewünscht. Ich freue mich darüber, dass bei ganz vielen Lesungen Frauen mehrere Bücher kaufen und sagen, ich lese das mit meinen Freundinnen oder in unserem Lesekreis oder ich schenke das meiner Mutter, ich schenke das meiner Oma. Und das war meine große Hoffnung, dass Frauen, also dass wir uns untereinander zu mehr Intimität und mehr Vertrauen kommen, indem wir so ehrlich über unsere Ängste und Strukturen und Prägungen sprechen. Und ich glaube, dass das Buch da auch helfen kann, weil es so ein bisschen die Beziehung entlastet. Weil man nicht mehr sagen muss, ah, es liegt irgendwie zwischen dir und mir. Ich fühle mich immer komisch, wenn ich mit dir spreche, weil ich habe das Gefühl, ich muss dich in allem bestätigen. Oder du bemitleidest mich die ganze Zeit und ich weiß gar nicht, warum. Irgendwelche ganz subtilen Beziehungsdynamiken. Und die könnte man irgendwie kann man aus der persönlichen Beziehung raus und zusammen auf das Buch gucken und zusammen gucken, warum machen wir das? Und das wäre vielleicht ganz schön.
Du hast beschrieben, dass viele Leserinnen bei deinen Lesungen kommen und mehrere dieser Bücher kaufen. Da ist mir der Gedanke gekommen, vielleicht auch so ein Unterschied zwischen toxischer Männlichkeit und toxischer Weiblichkeit ist ja, dass toxische Männlichkeit nach außen meistens ziemlich gut sichtbar ist. Mhm. Also wenn ein Mann sich sehr destruktiv verhält, sich selbst gegenüber, dann tut er das meistens auch in seiner Umwelt anderen Menschen gegenüber. Und bei der toxischen Weiblichkeit, so wie du das gerade hier im Gespräch beschrieben hast, aber auch im Buch beschreibst, ist es ja etwas, was man ja in sich, was die Frauen ja irgendwie in sich selbst tragen, weil sie sich eben zum Beispiel klein machen und nicht für sich einstehen und so weiter. Und weil es aber immer noch eine patriarchale Gesellschaft ist, in der wir leben, frage ich mich so ein bisschen, wenn wir dann aufeinander mehr gucken, so unter Freundinnen, unter Mutter-Kind-Verhältnissen und so weiter, ob die Männer dann wieder so ein bisschen außen vor sind.
Also, dass sie sich nicht verändern müssen, meinst du?
Viele Strukturen toxischer Weiblichkeit, wie man sich zum Beispiel im Job verhält, dass man irgendwie eher sich klein macht, mit seinen Erfolgen nicht prahlt und so weiter. Das hat ja auch etwas damit zu tun, dass man vielleicht in einem Job ist, der zum Beispiel auch sehr männlich geprägt ist und so weiter. Also die Art, wie sich Frauen verhalten, toxische Weiblichkeitsmuster aufweisen, die passieren ja meistens in, sozusagen, ist ja eine Folge davon, wie männlich geprägt ihr Umfeld ist. Und wenn aber dieses Umfeld bestehen bleibt und sich nicht verändert, dann frage ich mich, müsste es dann nicht eben sozusagen auf beiden Seiten sich verändern? Mhm. Das ist das, was ich gemeint habe.
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und zeitgleich glaube ich aber auch, dass Frauen wirklich einen großen Impact haben, nicht weniger als Männer, also aber auf jeden Fall gleich viel. Und zwar, weil es ja auch viele immer noch Mütter sind, die Söhne und Töchter großziehen. Und es sind meistens, also tendenziell weibliche Lehrerinnen und weibliche Kindergärtnerinnen. Also es sind schon viele Frauen, die auch Söhne und Tochter oder Jungs und Mädchen prägen und auch in ihrem Bild von was muss männlich sein, was muss weiblich sein mitprägen. Und zeitgleich gehen wir ja als Gesellschaft, also im Buch spreche ich davon, dass Männer sind nicht per se toxisch männlich und Frauen sind nicht per se toxisch weiblich, sondern ich kann mich als Mann genauso toxisch weiblich verhalten. Wenn ich in einem Umfeld bin, das total feminin agiert, dann werde ich nicht anfangen zu pöbeln oder mich aggressiv wie so ein Bodybuilder zu verhalten, sondern wahrscheinlich auch auf toxisch weibliche Verhaltensweisen zurückgreifen. Und genau wie du meintest mit toxischer Männlichkeit ist oftmals leichter zu erkennen. Das liegt daran, dass sie sich öfter über dem anderen verortet, also stringent eigentlich, in so einem Macho-Gehabe oder in so einem Alpha-Männchen auftreten und in einem Raum einnehmen. Und das ist eben bei toxischer Weiblichkeit subtiler, weil es oft über eine erstmal über eine Unterordnung funktioniert. Also über die aufopferungsvolle Mutti oder über das gute Mädchen, das erstmal antizipiert, was alle anderen brauchen. Und dann aber in eine Überordnung kommt oder versucht, da reinzukommen. Es dient nicht dem Erhalt von der Machtposition, aber es ist so eine Strategie, um irgendwie Sicherheit oder Liebe oder Anerkennung zu gewährleisten oder zu bekommen. Zum Beispiel in dieser aufopferungsvollen Mutterrolle, die dann total anfällig ist für emotionale Erpressung, einfach weil es möglich ist. Und ja, das sind Felder, die wir uns, glaube ich, auf jeden Fall anschauen müssen, kollektiv und auch als Männer. Also es gibt so eine Tendenz zu einer Feminisierung, so dass Harry Styles zum Beispiel oder Robert Pattinson sind auch schon mit Röcken aufgetreten und irgendwie mit Perlenketten. Also es gibt so eine Tendenz zu weiblicher Kleidung, um aufzufallen oder zu provozieren. Es geht weniger in eine Richtung von Vollbart und Muskeln.
Aber das ist ja eher performativ, habe ich immer den Eindruck. Also quasi Männer kleiden sich soft und bedienen sich sozusagen Kleidungsstücke, die eben weiblich konnotiert sind. Aber es hat für mich immer etwas sehr Performatives gehabt eigentlich. Mhm. Quasi mit Nagellack bin ich schon Feminist und so einfach ist es
genau,
halt doch nicht.
Genau, es impliziert nämlich das gute Mädchen. Also es impliziert dieses Gutsein. Dass ich denke, er wird wahrscheinlich moralisch besser sein als jemand mit Vollbart und starken Muskeln. Und das sind ja so Geschlechterrollen, mit denen mitgespielt wird. Und deswegen kann ich mir als Mann genauso angucken, wo nutze ich toxisch-weibliche Strategien.
Um gut anzukommen.
Genau. Aber wo greife ich als Frau in der Machtposition auf toxisch-männliche Strategien zurück? Das kann genauso passieren.
Ja. Und deswegen sind diese Kategorien, wie du es auch vorhin genannt hast, weil wir jetzt auch sehr viel von Männern und Frauen gesprochen haben, eigentlich Kategorien, die alle Geschlechter in dieser Gesellschaft betreffen, weil wir alle in derselben patriarchalen Gesellschaft aufwachsen.
Genau. Ich spreche nicht vom biologischen männlich-weiblich, also nicht davon, sondern es geht um diese binäre Geschlechterprägung, dass wir eben als Männer oder als Frauen geprägt werden.
Ja. Und da auch einfach schwer selber rauskommen. Mhm. Du hast am Ende deines Buches eine Liste an Impulsfragen, mit denen man so ein bisschen, ja, nachdem man es gelesen hat, auch so bei sich selber mal so abklopfen kann und auch so ein bisschen eben zum Nachdenken anregen soll, wie man, ja, wie viele Anteile toxischer Weiblichkeit man eben in sich selber drin hat. Und eine dieser Impulsfragen ist, ich zitiere sie mal, wo müsste sich erst die Gesellschaft verändern, damit du die richtigen Bedingungen hast, dich selbst zu verändern? Sophia, was wäre da deine Antwort?
Also das Erste, was mir einfällt, ist wirklich Psychoedukation und Emotionsedukation. Also ich würde mich so freuen, wenn wir jungen Menschen so Wissen mitgeben über die eigenen Emotionen, Wissen über Liebesfähigkeiten, Wissen über Empathiefähigkeiten, über Meditation, über Körperbezug, über Körperempfindungen. Ich glaube, das würde schon viel helfen.
Die Autorin Sophia Fritz. Sophia, ich danke dir für das Gespräch.
Danke dir, mich sehr gefreut.
Am Mikrofon verabschiedet sich Christine Hartauer.